einsteigen. Wir sind schon über die Hälfte hinaus. Die frohe Botschaft am Beispiel Israels. Vater, wir bitten dich auch heute Abend nochmal um Führung und Leitung für diese ganzen Texte, die Worte und das Verstehen und beten, dass du unsere Augen weit öffnest, die Herzen weit öffnest, uns die Schrift aus neuen Blickwinkeln sehen lässt, den neuen Wein trinken lässt, Vater, und vertragen lässt. In Jesu Namen. Amen. In dieser Session wollen wir das Evangelium aus der Perspektive Israels betrachten und wollen die erlösende und ja fast skandalös anmutende Wirksamkeit der Erlösung aus Gnade eben am Beispiel des Volkes Israel betrachten. Immer wieder, wenn wir die Bibel lesen, den biblischen Kontext studieren, sehen wir, Gott hat Personen erwählt oder Nationen seinen Willen zu tun, um an ihnen beispielhaft für alle Menschen zu wirken oder durch ihr Leben zu zeigen, dass es niemand schafft, aus sich selbst vollkommen und gerecht im Willen Gottes zu leben. So ist für mich zum Beispiel der Hirtenjunge David ein wunderbares Beispiel für den späteren König Israels, ein wunderbares Beispiel für das Leben eines Menschen, eines gläubigen Menschen mit allen Höhen und Tiefen. Ich hole mal kurz mein Schwert, dass ich beamen kann. So. Er wird, wie ich es schon ein paar Mal gesagt habe, ein Mann nach Gottes Herz genannt. Und doch war er ein Ehebrecher und ein berechnender Mörder. Er war voller Glauben auf der einen Seite und auf der anderen Seite voller Misstrauen in Gottes Versorgung, als er später zweimal sein Volk zählte, um die Ressourcen sicher zu machen, die er brauchte für weitere Herrschaftsansprüche und Kriege. Und so vertraute er auch in späten Jahren, wo man meint, jetzt hat er es kapiert, auch Gott nicht wirklich. So, wir sehen einen Menschen mit Höhen und Tiefen, Licht und Schatten. Und David ist das Sinnbild des Gläubigen schlechthin. Er spiegelt und reflektiert unser aller Leben. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir werden morgen über das Thema, wir sind Gold und wir sind Asche, sprechen. Da werden wir das Thema sehr tief betrachten, was dieses Dilemma bedeutet. Und doch fand er immer wieder durch Gnade Gottes zu tiefer innerer Reue, aus der diese ganzen berührenden Bußpsalmen herkamen, die wir im Alten Testament haben. David hatte den Geist Gottes und zeigt paradoxerweise, dass wir dennoch auch als Geistesträger, als Wiedergeborene in Schwäche fallen können. Nochmal, wir sind Gold und wir sind Asche bis zum Ende unseres irdischen Lebens. Und auch als Christ ist unser Leben keine steile moralische Aufwärtskurve, sondern eher ein Zickzack sich bewegen nach oben. Zurück zu Israel. Israel ist ein Bild, wie Gott an einer ganzen Nation handelt, also nicht nur an Einzelpersonen. Hier begegnet uns gleichzeitig eine große Diskrepanz im evangelikalen Erlösungsverständnis, denn im evangelikalen Erlösungsverständnis haben wir Erlösung weitgehend individualisiert, also auf die Einzelperson gemünzt. Aber die Bibel, wenn wir sie lesen im Alten Testament, sehen wir, dass Gott über ganze Völker Erlösung und Gericht ausspricht. Wir müssen begreifen, dass Gott den Menschen oft nicht nur als Individuum sieht, sondern auch als Ganzes sieht. Er sieht uns als Einzelperson, er sieht unser Haus, unsere Familie. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Er reduziert also Israel nicht auf Einzelpersonen, sondern auch auf die ganze Nation. Dies wird in besonderer Weise in den Propheten des Alten Testaments deutlich, die in ihren Versen immer wieder vom Heil oder auch von dem Gericht über Israel als Ganzes sprechen. Bevor wir weitergehen, möchte ich zunächst das Bild der religiösen Überbetonung Israels als Nation auch ein bisschen korrigieren. Es gibt ja so die Israel-Freaks, das sind dann Europäer oder normale Menschen, die haben die Kippa auf und tragen Israel-Fahnen und Schals und die sprechen mehr Hebräisch als Deutsch, ne? Und bei jedem Wort kommt dann irgendein so hebräisches Schlagwort raus. Und ich will das ja respektieren, aber mir fällt es manchmal schwer, und ich denke, Leute, ihr seid es doch nicht, seid doch die, die ihr seid, und freut euch, dass Gott euch so gemacht hat, wie ihr wirklich seid. Da ist dann so eine so ein Gefühl, wie wenn man was Besseres ist oder wenn ein Jude was Besseres ist. Wir werden das gleich sehen, dass das der Oberjude Paulus überhaupt nicht so gesehen hat. Lesen wir mal, was Paulus diesen Leuten ins Buch geschrieben hätte. Da haben wir nochmal David, ihr seht so diese Stationen seines Lebens. Galater 3,28. Da ist weder Jude noch Grieche. Grieche waren damals die Menschen der ganzen westlichen Hemisphäre. Da ist weder Sklave, Knecht noch Freier. Da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus. In Christus sind wir alle eins. Und das ist es, was zählt, was Gottes Absicht ist. Er hat keine erklärten Lieblinge, wir sind alle einer in Christus. Kolosser 3,11, da ist nicht Grieche, Jude, Beschnittener, Unbeschnittener, Ungrieche, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles in Christus. Also hier macht Paulus ganz klar und deutlich, es gibt keine Sonderregelung für Israel. Wenn Gott Israel erwählt hat, dann um an Israel etwas speziell für die restliche Bevölkerung der Welt oder die anderen Nationen zu zeigen. Es ist zum Beispiel interessant, dass Paulus nur noch ein Gefäß kennt, von mir aus ein nationales Gefäß. Und das ist der Leib Christi. Das Gefäß, in dem alle Menschen, egal aus welchem Volk sie stammen, versammelt und vereint sind. Es ist der Leib Christi. Ich möchte kurz einen kleinen Exkurs machen, wir werden das übermorgen auch nochmal tiefer sehen. Ist uns zum Beispiel bewusst, Paulus spricht mehr von Jesus, von Christus als von Jesus. Die Formulierung in Christus verwendet er im Neuen Testament in seinen Briefen 83 Mal und indirekt weitere 47 Mal. Er schreibt mehr von Christus und vom Christus als von Jesus. Und wir denken immer, Christus war der Nachname von Jesus. Ich kann euch versichern, in Nazareth gab es keine Türklingel, wo Jesus Christus drauf stand. Und wir fragen uns, was meint Paulus denn damit? Was will er damit aussagen? Haben wir jemals über die tiefe Konsequenz dieser Verse nachgedacht? Ich möchte euch einige Beispielverse nennen über das in Christus. Wir sind in Christus. Durch Gott aber seid ihr in Christus Jesus. Warte mal, ich hole die Verse bei, dann könnt ihr mitlesen. Ja. Durch Gott aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Es ist interessant, dass Paulus das in Christus, ihr seid nicht mit oder für Christus, ihr seid in ihm. Ich habe jetzt vergessen, wollte mir vorhin meine drei Becher mitnehmen, das Becherspiel. Stell dir zwei Becher vor und du stellst den Becher ineinander. Das ist das, was gemeint ist. Wir sind in Christus, hineinversetzt in ihn. Wir stehen nicht neben ihm, nicht unter ihm, nicht vor ihm, wir sind in ihm drin, wir sind ein Leib. Das ist so schwer zu verstehen. Epheser 2,6, Gott hat uns mit ihm auferweckt. Als Christus auferstand, bist du auch schon auferstanden, obwohl es dich noch gar nicht gab. Und hat uns mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Du sitzt jetzt schon, weil Christus dort in den himmlischen Örtern ist und du in ihm bist, bist du auch dort neben dem Vater auf dem Thron, schon jetzt in diesem Moment. Römer 8,29, denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes. Lass das mal auf dich wirken, du bist gleich dem Ebenbild Christi. Du bist dem Sohn Jesus Christus gleich geworden. Er ist dein älterer Bruder. Da ist keine Hierarchie. Wir haben das so aus der Mitte gedrängt, diese Gedanken. Wir haben Jesus zum König gemacht und wir loben ihn und preisen ihn und er sitzt auf dem Thron und wir begreifen gar nicht, dass wir in ihm, mit ihm auch dort sitzen. Ich könnte mir manchmal vorstellen, dass Jesus regelrecht heult, wenn er das sieht. Sagt, kapiert ihr nicht, wer ihr seid, was ich für euch erwirkt und gelöst habe? Nochmal, er hat sich verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes. Du sollst gleich dem Christus sein. Auf dass er der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Du bist Bruder und Schwester von Jesus, im wahrsten Sinne des Wortes, und Kind des himmlischen Vaters, Kind Gottes. Du gehörst zur göttlichen Familie. Jesus ist gewissermaßen, ich zeige das mal, oder Christus, diese himmlische Familie, von der wir alle schon jetzt ein Teil sind, verbunden durch den Geist Gottes miteinander. Paulus hat es wunderbar im 1. Korinther 12,12 geschrieben. Der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus, den einen Leib. So ist es auch mit Christus. Denn wir sind alle durch den einen Geist in einen einzigen Leib eingegliedert. Ich finde das Bild so toll, wo der Jesus steht und wir alle, unsere Gesichter sind da drin. Wir sind alle durch den Heiligen Geist in einen einzigen Leib eingegliedert. Und mit einem Geist durchtränkt, Juden, Nichtjuden, Sklaven, freie Bürger. Wir sind eingegliedert. Das erinnert mich immer an die Rede auch Paulus auf dem Areopag, wo er zu den Griechen spricht, den Philosophen, wo er sagt, in ihm leben wir, in ihm sind wir verwoben und haben unser Sein. Wir sind seines Geschlechts. Das ist das, was wir begreifen müssen. Das haben die alten Christen Theosis genannt, die Vergöttlichung des Menschen. Athanasius hat diesen bemerkenswerten Satz geprägt. Christus wurde Mensch, damit der Mensch göttlich würde. Nichts anderes bedeutet es, ein Kind Gottes zu sein, ein Kind der Familie Gottes zu sein. Aber wir ziehen es wie die Israeliten vor, auf Distanz zu gehen. Red du mit Gott, Mose. Wir wollen Distanz, wir wollen Distanz, wir wollen Abstand. Und Gott lädt uns ein, Tischgemeinschaft mit ihm zu haben. Wie gesagt, unser Problem ist, dass wir Christus ausschließlich nur als Opferlamm und König, was er auch ist, aber was wir nicht sehen, was er auch ist, er ist unser älterer Bruder. Er ist das Ebenbild, in das wir gestaltet worden sind und mit dem wir schon jetzt auf dem Thron des Vaters sitzen. Was der Vater dir sagt, ist, schau deinen älteren Bruder an, das wirst du sein, wenn ich dich vollendet habe. Wenn du auferstanden bist, wenn du dein Auferstehungsleib hast, das wirst du sein. Jesus bringt unser Verbundensein mit dem Göttlichen in diesem Johannes 14,20 Vers so massiv auf den Punkt. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir und ich in euch. Das ist das Ineinanderwohnen. Die höchste Form der Gemeinschaft. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt in diesem Seminar, das Wort erkennen ist das Wort Yada, der Wortstamm. Und der steht für Geschlechtsverkehr eigentlich, für Zeugnis, Zeugen. Adam erkannte sein Weib Eva und sie gebar ihm den Abel. Abraham erkannte sein Weib Sarah und sie gebar ihm den Isaak. Erkennen. Und es ist interessant, die Juden haben ein Verständnis dafür entwickelt, dass es ein Erkennen gibt, ein geistiges Erkennen, das weit über intellektuelles Erkennen hinausgeht. Wisst ihr, ich könnte euch hier den Kopf voll trommeln, 13 Wochen lang, und du würdest nichts erkennen. Aber Gott kommt in einer Sekunde und macht Klick und du wirst es erkennen. Und kannst es noch nicht mal jemand anderen genau erklären, was du gesehen hast. Das ist diese persönliche Offenbarung Gottes. Und das ist das, was Jesus sagt, an jenem Tag werdet ihr erkennen. Jeder von uns bekommt diesen jenen Tag geschenkt von Gott, an dem du erkennen wirst. Überverstehen, überbegreifen, übererklären können. Und lass dich nicht daran beirrt sein, wenn du es nicht anderen erklären kannst. Du wirst es versuchen, aber du wirst merken, dass andere sagen, hä? Auf was für einen Trip bist denn du? Ging Jesus genauso. Als er sagte, ich bin der Sohn Gottes, wollten ihn die Juden steinigen. Du machst dich selbst zum Gott. Die haben sofort kapiert, was das heißt. Sohn Gottes, ja, dann bist du ja göttlich. Und was macht Jesus? Er haut ihnen Psalm 86 um die Ohren, den Bibeltreuen. Was steht dort? Ihr seid Götter. Ich kann mir vorstellen, wie die da die Luft angehalten haben, ihre Torerollen rausgerollt haben. Wo steht es? Scheiße, tatsächlich steht da. Es geht darum, dass diese Beziehung, die Gott mit uns Menschen haben möchte, nicht intellektuell, nicht theologisch, nicht dogmatisch erklärt und verstanden werden kann, sondern sie muss persönlich erfahren werden. Gott wird jeden von euch in eine persönliche Erfahrung hineinbringen, wo du ihn erkennst, mit dem Herzen. Und das kann ich euch zusichern, das wird passieren bei jedem von euch. Gott wartet nur auf den richtigen Zeitpunkt, wann dein Level, dein Herzensboden bereit ist, diese gewaltige Wahrheit zu fassen. Wir werden, wie gesagt, in der letzten Session dieses Seminars über dieses Thema unserer Teilhabe an der göttlichen Natur intensiv sprechen, über das Thema in Christus, und werden das auch nochmal zum Teil wiederholen und begreifen, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, und darin auch begreifen, was das schöne Evangelium ist, die frohe Botschaft. Ich bin ein Kind des Haushaltes Gottes geworden. Schade, dass ich mit dem Zug gekommen bin, ich wollte meine Rublikow-Ikone mitbringen, die werden wir uns am Freitag aber zumindest auf dem Beamer angucken. Rublikow hat eine tolle Ikone, eine Trinitätsikone gemalt, mit einem Tisch und drei völlig gleich aussehenden Personen. Wunderschön. Und Wissenschaftler haben entdeckt, dass am Fuß des Tisches ein Klebstoffrest war. Und sie sagen, es gab nur eine Erklärung, da war ein Spiegel montiert. Und das war auch so. Wenn der Betrachter vor dem Bild stand und hat die Dreieinigkeit am Tisch gesehen, dann siehst du, wie der Heilige Geist die Hand so zu diesem Fleck hin ausstreckt, die Einladung. Dann hat der Betrachter sich am Tisch Gottes gesehen, sein Spiegelbild. Und das ist so wunderbar. Wir sind durch Christus hineingenommen in die Trinität, in die Familie Gottes. Das heißt nicht, dass wir Gottes Platz eingenommen haben oder Gott ersetzen, aber wir sind Teil seiner Familie. Ich sage es immer, stell dir mal vor, heute du würdest von der Queen Elisabeth adoptiert werden mit allen Rechten. Ich glaube, da wird zunächst mal, brauchst du mindestens ein Jahr, bis du das kapiert hast. Wer kennt denn das Buch, die Geschichte wie bei Räubers? Ne? Der Räuber am Anfang, als er auf der Königstafel sitzt, klaut er und stiehlt, stopft sich die Taschen voll mit Essen. Selbe war, wer Eddie Murphys Die Glücksritter mal gesehen hat, ist so ein ähnliches Ding. Die haben gebraucht, bis sie es kapiert haben, bis sie es verstanden haben, wer sie wirklich sind. Und so genauso geht es uns. Wir brauchen Zeit, bis wir kapiert haben, wer wir wirklich sind. Und durch die Neugeburt bist du Teil der himmlischen Familie geworden, Teil des Leibes Christi. Und dieser Vorgang ist unumkehrbar. Gott implantiert dich nicht rein, implantiert dich wieder raus und wieder rein und wieder raus. Und mit der leiblichen Auferstehung wird dieses Thema vollendet. Dann hast du auch den Auferstehungsleib. Und dann kommt Himmel und Erde zusammen in dir. Und bis dahin leben wir in Stärke und in Schwäche, in Gold und in Asche. Wir erfahren die Stärke des Heiligen Geistes in uns, erfahren sie, und wir erfahren die Schwäche unseres immer noch gefallenen Leibes. Dieses Dilemma hat Paulus so meisterhaft beschrieben im Römer 7, 18. Wir schauen uns auch das mal an. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meiner Natur, nichts Gutes wohnt. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute permanent zu tun, ja. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, dann bin eigentlich nicht ich der Handelnde, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also eine Gesetzmäßigkeit des Bösen in mir fest, obwohl ich doch das Gute will. Das ist exakt dieses Dilemma, was der wiedergeborene Christ in seinem alten, gefallenen Leib erfährt. Denn meiner innersten Überzeugung nach stimme ich doch dem Gesetz Gottes freudig zu. Geht es dir nicht als Christ auch so, dass du sagst, ja, das ist gut, das ist okay. Aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das mit deinem Gesetz im Innern im Streit liegt und mich zu seinem Gefangenen macht. Das Gesetz der Sünde, Hamathanos, der Zielverfehlung. Ich, unglückseliger Mensch, gibt es niemand, der mich aus dieser tödlichen Verstrickung befreit. Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Meiner innersten Überzeugung nach diene ich dem Gesetz Gottes. Das ist der neugeborene Mensch in dir, der neugeborene Geist in dir, wo du sagst Ja und Amen zu den Dingen Gottes. Und nach meiner Natur bin ich dem Gesetz der Sünde versklavt. Diese Natur kann nicht erneuert werden. Und das ist immer dieses Hin und dieses Her und dieses Hin und Her. Und wir können, und das werden wir morgen lernen, mit dem Heiligen Geist lernen, diese alte Natur zumindest etwas besser zu kontrollieren. Aber wir werden, wenn dir einer erzählt, ich habe ein sündloses Leben, ich sündige nicht mehr, dann lügt er einfach. Das ist ein Witz. Ja. Das ist das Dilemma, das jedes Kind Gottes erlebt. Auch die gesalbtesten Menschen im Alten Testament haben das erlebt. David ist ein Musterbeispiel dafür. Er hatte den Geist Gottes. Dass er gesalbt wurde, war damals ein Bild für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, mit dem Geist Gottes. Und trotzdem fiel er abgrundtief. Aber er stand wieder auf durch die Gnade Gottes. An Israel als Volk können wir sehen, wenn wir es sehen wollen, dass Gott seine Erlösung aber auch in großen nationalen Bezügen denkt und nicht nur individualistisch auf Einzelpersonen. Im Alten Testament redet Gott fast nie von der Erlösung Einzelner, sondern immer von der Erlösung des ganzen Israels oder Nationen. Wir sehen, dass die Probleme, die Propheten kein Problem hatten, diesen Kontext auch auf Nationen anzuwenden und was im Umkehrschluss uns alle mit einschließt. Im Kern geht es darum zu verstehen, Erlösung geht völlig von Gott aus, für uns individuell und für Israel auch als Nation. Er hat von Ewigkeit diesen Plan im Herzen gehabt. Und an Israel zeigt Gott gewissermaßen, besonders durch den Gesetzesbund am Sinai, den Gott geschlossen hat, dass der Mensch es nicht schafft, diesen Bund zu halten. Gott hat übrigens zweimal schon, als der Bund kurzfristig geschlossen war, dem Mose gesagt, wir werden das auch gleich lesen, wir machen es gleich. Schon als der Gesetzesbund geschlossen wurde, sagt Gott, und der Herr sprach zu Mose, sieh, du wirst schlafen mit deinen Vätern und dieses Volk wird abkommen, wird abfallen zu fremden Göttern des Landes, in das sie kommen und wird mich verlassen, den Bund fahren lassen, den ich mit ihnen gemacht habe. Müssen wir überlegen, Gott schließt den Bund und er weiß schon, dass der Bund nicht gehalten wird. Da können wir sagen, hey Gott, bist du crazy, bist du senil oder was bist du? Aber Gott sagt, nee, ich habe den Bund geschlossen, weil nicht wegen mir, sondern dass Israel sieht, dass es diesen Bund nicht schafft. Sie haben ja gesagt zu Mose, die Israeliten, geh du zu Gott, lass dir die Gesetze geben, wir wollen alles tun, was er sagt. Und das hat Israel sein Leben lang versucht. Das ist die Versuchung von Religiosität, von Frömmelei. Ich schaffe es selber, ich schaffe es alleine. Und wenn wir die Geschichte Israels im Alten Testament aufmerksam lesen, werden wir feststellen, dass Israel den Bund immer wieder gebrochen hat. Dann kam Gericht, Buße und dann kam wieder Abfall, Gericht, Buße, Abfall, Gericht, Buße, Abfall, Gericht, Buße, Abfall, Gericht, Buße. Die ganze Geschichte Israels ist ein einziges Up and Down. Immer wieder erfolgten aufgrund der Rebellion Israels nationale Nöte, Kriege, Gefangenschaften, die man dem Gerichtshandeln Gottes zuschrieb. Aber auch hier ist es wichtig nachzudenken oder noch besser zu lesen in der Bibel. War es wirklich der verärgerte, zornige, beleidigte, rachsüchtige Gott, der auf Israel einschlug, um seinen Zorn Luft zu machen und Israel zur Umkehr zu zwingen? Lesen wir mal einen interessanten Vers, der ein völlig anderes Licht wirft. Ich habe ihn auch, glaube ich, schon mal hier zitiert. Jeremia 2,19. Du strafst dich selbst mit deiner Bosheit und züchtigst dich selbst mit deinem Abfall. Übrigens, was bedeutet das Wort züchtigen? Was steckt da drin? Erziehen, ziehen, hinziehen. Du erziehst dich selber durch deinen Abfall. Erziehen heißt etwas lernen durch Erfahrung auch. Nochmal, du strafst dich selbst mit deiner Bosheit, du züchtigst, erziehst dich selbst mit deinem Abfall und du sollst erfahren, da kommt es jetzt, du wirst erfahren, du erfährst es. Und jetzt kommt was Positives, wirst einsehen. Du wirst zur Erkenntnis kommen, wie der verlorene Sohn zur Einsicht kam, wie böse und bitter es ist, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und mich zu fürchten, mich nicht zu fürchten, also zu ehren, spricht der Herr der Herrscher. Denn von alters her hast du dein Joch zerbrochen, deine Bande zerrissen und gesagt, ich will nicht dienen. Gott sagt, das war in deiner DNA schon drin, als ich den Bund mit dir geschlossen habe. Diese Eigenwilligkeit, den eigenen Weg gehen. Und damit wird Israel zu einem Bild von uns selber. Wir sind auch in einem Bündnis mit Gott, mit dem neuen Bund. Aber wir sündigen auch und manchmal strafen wir uns durch unsere Sünde selber, wenn wir dickköpfig sind. Gott vergibt sofort, wenn wir kommen. Aber wenn wir nicht kommen, dann leiden wir oft auch das, was wir verbockt haben, bis wir kommen. Ich habe das ein paar Mal in meinem Leben erlebt. Und so wie ich nur einen leisen Schritt in Gottes Richtung mache, wupp, war alles weg. Dieser Vers wirft ein völlig anderes Licht auf das Wesen Gottes, was oft als verzerrt, rachsüchtig, zornig und beleidigt hingestellt wird. Nochmal dieser Satz, wir werden nicht bestraft für unsere Sünden, wir werden bestraft durch unsere Sünden. Und diese Erkenntnis entspricht einem Gott, der wirklich Gott ist, der von Ewigkeit her weiß, wie seine Geschöpfe ticken, ohne dass sein Geist in ihm lebt. Und Israel erfuhr, dass es im Eigensinn leben nichts bringt. Und so erfuhr es die ganze Menschheit. Schauen wir jetzt mal interessanterweise immer noch im Alten Testament, was der Prophet an Herrlichkeit gesehen hat, die Gott von Ewigkeit für Israel geplant hatte. Das ist ungefähr 800 vor Christus, als Jeremia gelebt hat. Pass auf, sagt Jeremia zu Israel, die Zeit wird kommen, spricht Jahwe, dein Gott. Da schließe ich einen neuen Bund mit Israel und Juda. Und in diesem Bund sind wir eingepfropft. Das Evangelium, die frohe Botschaft. Siehe, ich mache alles neu. Er ist nicht zu vergleichen mit dem Bund, den ich damals mit ihren Vätern schloss, als ich sie aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen. Gott wusste, dass sie ihn brechen würden. Gott wusste, dass sie den Gesetzesbund nie halten würden. Aber sie wussten es noch nicht. Sie dachten, sie können es. Und Gott musste es ihnen zeigen. Der neue Bund, den ich mit Israel schließen werde und auch mit uns, wird ganz anders sein. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Ich lege es tief in sie hinein. Wow, was für eine Sprache. So werde ich ihr Gott sein und sie mein Volk. Das ist das, was Gott von Anfang an, von Ewigkeit her im Sinne hatte, als er sagte, wir werden Menschen schaffen nach unserem Bild. Aber Gott hätte das gleich gemacht, hätten wir nichts gelernt und nichts erfahren. Wir hätten das Prinzip der Sünde nie verstanden. So werde ich ihr Gott sein, sie mein Volk sein. Dann wird keiner mehr den anderen belehren. Niemand muss zu seinem Bruder sagen, erkenne Gott. Wir brauchen kein Seminar mehr. Jeder erkennt Gott. Dann werden mich alle erkennen, alle, vom Geringsten bis zum Größten, alle. Und dann kommt jetzt dieser Hammersatz, ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nie mehr denken. Das musst du mal reinziehen. Was hat Israel nicht gesündigt und für Sachen gedreht? Ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nie mehr denken. Was hast du Angestellten gedreht und Gott sagt über dir, ich werde deine Schuld vergeben, nie mehr an sie denken. Hier offenbart der Prophet den neuen Bund. Er hat nichts mehr mit Vorschriften, Gesetzen und Regeln zu tun, denn der alte Bund zeigt, dass der Mensch nicht in der Lage war, ihn zu befolgen aus eigener Kraft und moralischer Disziplin. Und hier redet der Prophet und viele andere Propheten mit ihm von nichts anderem als von der neuen Geburt. Gott geht an die Wurzel des Problems, unsere innerste Haltung, und gibt uns ein neues Herz. Das steinerne Herz nimmt er weg und gibt uns das neue Herz, das fähig ist, in seinen Werken zu wandeln, seinen Pfaden zu gehen. Ich schaue nochmal, auch wenn es euch zum Erbrechen, die Wiederholung kommt, nochmal ganz kurz Hesekiel 36. Ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euch legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen. Ich will euch ein fleischendes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben. Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Satzungen wandeln, meine Rechte halten und tun. In beiden dieser Verse sehen wir, wie Gott der Handelnde ist. Gott alleine ist die Lösung für die Unfähigkeit des Menschen, in den Wegen Gottes zu laufen. Das ist, was Wiedergeburt ist, was frohe Botschaft ist. Sei es für den Einzelnen, sei es für ganze Nationen. Der Würdigkeitswettlauf ist zu Ende. Der Kampf ist gewonnen. Ein Kampf, den wir nie hätten gewinnen können. Lesen wir weitere Verse am Beispiel Israels, die wenigen bekannt sind, die dann eine wunderbare Brücke zum Heil für die Nationen schaffen. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Vers, den wahrscheinlich die wenigsten je gelesen haben, da kennen an, aus Hesekiel 16, 51 bis 63, die Wiederherstellung von Sodom und Gomorra. Hesekiel 16, 51, fang an. So trage auch du, Israel, deine Schande, weil du deine Schwestern entlastet hast durch noch abscheulichere Sünden. Die Schwestern waren Sodom und Samaria. Nur deshalb erscheinen sie gerechter als du. Ich muss das mal geben. Gott bezeichnet Sodom und Samaria gerechter als Israel. Darum schäme dich und trage deine Schande, weil du so deine Schwestern gerecht erscheinen lässt. 53. Einst werde ich ihr Schicksal wenden, das Schicksal Sodoms und das Schicksal Samarias und ihrer Töchter. Und auch deine, Israels, Gefangenschaft werde ich wenden, damit du deine Schande trägst und dich schämst für das, was du tatest und weil du sie damit entlastet hast. Deine Schwester Sodom und Samaria und auch du, ihr werdet samt euren Tochterstädten wieder sein wie früher. In deinem Hochmut hast du über Sodom die Nase gerümpft. Aber Gott sagt, du hast schlimmer gesündigt als Sodom. Aber ich will an meinen Bund mit dir gedenken, der seit deiner Jugendzeit gilt. Ich will einen ewigen Bund mit dir schließen. Dann wirst du dich an dein Verhalten erinnern und dich schämen. Schämen. Scham ist die Strafe, die Gott für uns hat. Die Scham, wenn er uns vergibt, was wir gar nicht fassen können. Dann wirst du dich schämen, wenn du deine Schwestern Sodom und Samaria zu dir nimmst, die Eltern, die Jüngeren, ich werde sie als Töchter geben. Doch das geht nicht von deinem Bund aus. Du hast es vollbracht. Ich selber werde meinen Bund mit dir schließen, der neue Bund. Dann wirst du erkennen, dass ich es bin, Jahwe. Dann sollst du dich erinnern und sollst dich schämen und es nie mehr wagen, den Mund aufzutun, weil ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht Gott der Herr. Das musst du dir mal reinziehen. Lies es mal ein paar Mal in Ruhe durch. Was Gott hier sagt, ist, du Israel hast schlimmer gesündigt als Sodom. Aber ich kann dich nicht preisgeben. Ich kann dich nicht preisgeben. Ich kann dich nicht verurteilen. Ich möchte und will dich begnadigen. Aber wenn ich dich begnadige, was ist dann Gerechtigkeit? Dann muss ich die anderen auch begnadigen. Wisst ihr, was ich so krass finde, ist, dass ich die Fürbitte Abrahams, Abraham hat fast 25 Mal mit Gott rumgedealt, dass er doch Sodom verschont, am Ende doch bezahlt gemacht hat. Gott hat zwar Sodom temporär gerichtet, aber langfristig erlöst er es. Dieses Kapitel ist so krass, weil es Israel in seine Moralen einen Direktvergleich mit Sodom stellt. Sodom ist für uns Christen der Inbegriff jeder schlimmen Sünde schlechthin. Und Gott sagt ganz klar, du Israel, mein Bundesvolk, hast schlimmer gesündigt als Sodom. Und jetzt kommt, wie gesagt, der Skandal. Gott kann und will Israel nicht preisgeben. Er schließt diesen neuen Bund. Und hier kommt die Brücke zu den Nationen. In diesem Bund sind Sodom und Samaria mit eingeschlossen. Warum? Weil Israel schlimmer gesündigt hat und dennoch Liebe, Wiederherstellung und Erbarmen vom Vater erfährt. Und er ist gerecht und sagt, ich kann nicht die einen erlösen und die anderen Abfallhaufen werfen. Dieser Vers ist die Brücke von Israels Heil zum Heil der Nationen. Der Auslöser sind nicht die guten Werke und die Würdigkeit, sondern diese schier unverständliche, skandalöse Gnade, die, wenn wir ehrlich sind, menschlich nicht zu begreifen ist. Denn was haben Sodom und Samaria und Israel getan, um diese Begnadigung zu erlangen? Nichts. N-I-C-H-T-S. Und Gott sagt klar, dieses Heil, diese Vergebung kommt von ihm aus Liebe zu seinen Geschöpfen. Und die Strafe für Israels ist die, er sagt, du wirst dich schämen und nicht mehr wagen, deinen Mund aufzutun, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast. Ich möchte euch da mal einen tollen Satz, der mich sehr berührt hat, von Richard Rohr, ist es das? Ah, das war der Hesekiel-Vers, das ist es. Unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht nach empfangener Gnade statt Bestrafung ist unsere eigentliche Strafe und führt zu unserer Umkehr. Gnade ist immer so etwas wie eine Strafe für unser Ego, das lieber selbst bezahlen möchte. Da ist so viel Wahrheit drin. Und das ist das, was Gott zu Israel sagt: Du wirst dich schämen und es nicht mehr wagen, deinen Mund aufzutun, weil ich dir alles vergebe, was du getan hast. Nochmal, Israel brach als Nation den Bund mit Gott wieder und wieder und bescherte sich durch seinen eigenen Ungehorsam äußerst notvolle Zeiten und Leiden. Aber die Liebe Gottes zu seinem Volk und seiner ganzen Schöpfung hat nie aufgehört, nie und zu keinem Zeitpunkt geendet. Gott wusste, was passieren würde, mit uns und mit Israel. Er wusste um die Irrung und Wirrung seiner Kinder und seine Liebe war stärker. Nochmal zwei Verse aus dem AT, dem Alten Testament. Hosea 11, 7 bis 9. Mein Volk ist geneigt zum Abfall von mir. Das sagt, es ist in der DNA drin. Ruft man sie nach oben, kommt niemand. Passiert nichts. Das ist das Zeugnis, was Gott seinem Volk gibt, wo er sagen kann, was mache ich jetzt? Abfallhaufen. Aber wie könnte ich dich hergeben, Ephraim? Wie kann ich dich preisgeben? Das ist das wahre Herz eines Vaters, einer Mutter, Gottes Vater und Mutter in einem, die ihre Kinder nicht preisgeben können, die nach Auswegen suchen und Auswege finden. Wie könnte ich dich behandeln, gleich Adma und Zeboim, Synonyme für Sodom? Oh Gott, hat das auch gelöst, das Problem. Das ist jetzt das Krasse. Mein Herz sträubt sich dagegen, mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will nicht tun nach meines Zornes Glut, noch will ich Ephraim und auch Sodom wiederum verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Als der Heilige bin ich in deiner Mitte und komme nicht im grimmigen Zorn. Das, ihr Lieben, ist das Wesen unseres Gottes, das tiefste Wesen. Jeremia 31, 20, ist nicht Ephraim mein teurer Sohn, mein geliebtes Kind? Ich denke wohl daran, was ich gegen ihn geredet habe. Ich denke wohl daran, was für ein Banause, Spitzbube, für ein Lump und Halunke der war. Aber mir bricht mein Herz, ich muss mich über ihn erbarmen. Siehst du dieses Zerrissensein Gottes, dieses Hin- und Hergerissensein? Und was siegt? Sein Erbarmen. Sein Erbarmen. Hier sehen wir das tiefe Wesen Gottes nochmal dargestellt. Gott macht klar, ich bin nicht wie ihr Menschen, ich tick nicht wie ihr Menschen, ich werde nicht getrieben von Ärger, Zorn und Vergeltung. Und so oft haben wir Gott durch diese menschliche Brille gesehen und interpretiert. Selbst Frauen und Männer der Bibel taten das. Lukas zum Beispiel, ne, in der Geschichte, wo die Jünger in dem samaritanischen Dorf mit Jesus sind und Jesus wird nicht aufgenommen. Und dann sagen sie, Jesus, wir hätten da eine tolle Idee. Sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Schau mal, hier ist die Bibelstelle. Elia hat es auch getan. Ha? Die waren bereit, ein ganzes Dorf nuklear einzuäschern. Frauen, Kinder, Säuglinge, Alte, Hilflose. Und Jesus ist entsetzt und er sagt, wes Geistes Kinder seid ihr denn? Was redet ihr da? Habt ihr nichts gelernt, nichts kapiert? Ne? Aber das ist es. Ein Glaube an einen grausamen Gott bringt grausame Gläubige hervor. Das sehen wir durch die ganze Geschichte auch der Kirche mit ihren Scheiterhäufen und Folterungen und so weiter und so fort. Und da waren wir Protestanten auch mit beteiligt. Oder Psalm 137, 9, da schreibt David, man nehme die Kinder meine Feinde an den Füßen und zerschmettere ihr Haupt an der Stadtmauer. Jetzt stell dir das mal vor. Glaubst du wirklich, dass das Gott diktiert hat? Da ist der Gaul mit David durchgegangen. Die Wut, der Zorn. Und das ist das, wo wir auch als Christen oftmals manchmal im Namen Gottes Unrecht begehen und es gar nicht kapieren. Aber Gott sagt, ich bin barmherzig, gnädig, geduldig und nicht mit eurem Gerechts- und Racheempfinden zu vergleichen. Darum muss Jesus die Bergpredigt predigen. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Glaubt ihr denn wirklich, dass Gott sich zwischen dem Alten und Neuen Testament bekehrt hat? Ich bin überzeugt, dass viele dieser blutrünstigen Verse im Alten Testament aus dem Herzen, dem ärgerlichen Herzen der Propheten kamen und nicht aus der Feder Gottes. Lesen wir nun einige andere Verse und kommen auch zum Schluss langsam, die uns fremd anmuten, die wir vielleicht so noch nie gelesen haben. Aber es sind Worte Gottes, gesprochen durch den Mund der Propheten. Wir können sie nicht einfach wegschieben. Sie sprechen davon, wie Gott den Bund der neuen Geburt, das Vorhaben mit seiner ganzen Schöpfung und in ihr Wohnung aufzunehmen, ausführt. Was war das? Das ist immer richtig, genau. Zephaniah 3,9. Dann aber will ich den Völkern andere reine Lippen geben. Ich will den Völkern andere reine Lippen geben, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Gott wird den Völkern reine Lippen geben, dass sie dem Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen. Nicht die Völker bekehren sich, nicht Reinhard Bonnke bekehrt die Völker, sondern Gott wird es selber machen. Er wird sie transformieren in einem Nu. Jeremia 3,17. Zu der Zeit wird man Jerusalem Thron des Herrn nennen. Und es werden sich alle Heiden dorthin versammeln zum Namen des Herrn nach Jerusalem. Und sie werden hinfort nicht mehr dem Starrsinn ihres bösen Herzens folgen. Gott kann das nur vollbringen, nur Gott alleine. Jesaja 25,6-8. Und der Herr Zebaoth wird allen Völkern auf diesem Berg, das sind die Berge um Jerusalem, ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und jetzt kommt auch noch was Wunderbares. Er wird auf diesem Berg die Schleierhülle wegtun, mit der alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Das ist jene Schleierhülle, die dir begegnet, wenn du mit Menschen zusammenkommst und über den Glauben redest, über Jesus, und die gucken dich an. Hä? Ich nichts verstehen. Du Außengeländer? Ja? Da ist eine Schleierhülle vor den Menschen. Und hier macht Gott wiederum klar, er ist der Einzige, der die Schleierhülle wegnehmen kann. Ich war mal in Hongkong bei Jackie Pullinger, vielleicht kennen einige von euch die, die hat dort eine riesige Drogenreha aufgebaut und hat wirklich Wunderzeichen erlebt. Die ging als einfaches englisches Mädchen darüber. Und hat sie mir gesagt, als wir durch die Straßen von Hongkong sind und dort mit Leuten gesprochen haben, sagt sie, Uwe, wenn ein Mensch bereit ist und Gott ihn bereit gemacht hat, dann kannst du Ketchup zu ihm sagen und er bekehrt sich. Was sie sagen wollte, es hat nichts mit deinem Reden zu tun, sondern dass Gott den Menschen bereit macht, dass er die Schleierhülle wegnimmt. Und dann reicht ein Wörtchen und bumm, ist alles da. Ich werde auf diesem Berg die Schleierhülle wegtun, damit alle Völker verhüllt sind und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Dann wird sich Gott dort ihnen zu erkennen geben. Und ihr könnt mich kreuzigen dafür, aber ich glaube zutiefst, dass wenn, egal wenn es der ärgste ungläubig ist, wenn er Gott gegenübersteht, keiner kann ihm widerstehen. Keiner kann diesem Wesen widerstehen. Ich war ein Atheist, ein Hardcore-Atheist. Ich war feindlich gegen das Christentum eingestellt. Und Gott stand mir gegenüber für den Bruchteil einer Sekunde und alles ist gefallen. Die Schleierhülle ist abgefallen. Ich habe ihn gesehen. Ich konnte nicht Nein sagen. Die Entscheidung war gefallen in einem Bruchteil einer Sekunde. Psalm 86,9. Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten und deinen Namen Ehre geben. Psalm 22,27. Es werden daran gedenken und sich zum Herrn bekehren, alle Enden der Erde, und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Jesaja 57,16, denn ich hadere nicht ewig, ich zürne nicht ohne Ende, denn ihr Geist würde vor mir verschmachten und ihre Seelen, die ich gemacht habe. Klagelieder 3,31, denn der Herr verstößt nicht ewig, sondern er betrübt wohl, er bestraft wohl, aber er erbarmt sich wieder nach seiner Güte, denn nicht von Herzen plagt er, und betrübt die Menschen, als wollte er die Gefangenen der Erde unter seine Füße zertreten. In diesen Versen sehen wir, wie wir es in den Tagen schon gelernt haben, Gott ist der Handelnde an der Errettung der Menschen und nicht der Mensch und nicht wir. Es geht nicht um einen Würdigkeitswettlauf, den wir gewinnen müssen. Es geht um die frohe Botschaft, es ist vollbracht. Es ist, als Jesus am Kreuz schrie, es ist vollbracht. Und er hat vorher gesagt, wenn ich erhöht bin von der Erde, werde ich alle zu mir ziehen. Und bemerkenswert nochmal ist Jesaja 25,6. Gott wird diese Schleierhülle wegnehmen, diese natürliche geistige Blindheit, die es dem Menschen unmöglich macht, aus sich heraus Gott zu erkennen. Es ist das, was Jesus interpretiert in Johannes 6,44. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Das aber ist das Werk Gottes, das er an den Glauben, den er gesandt hat. Und was wir hier prophetisch sehen, ist der Anbruch des Reich Gottes, wenn der Wille Gottes beginnt zu geschehen auf dieser Erde. Allerdings in einer Weise, die unserem traditionellen Erlösungsverständnis oft berechtigte Fragen zumutet, wo wir denken, ja, wie soll das denn gehen? Fassen wir zusammen, am Volk Israel sehen wir, dass die erlösende Gnade und das Vorhaben und der Wille Gottes als Plan der Erlösung von aller Ewigkeit her existiert hat. Gott erlöst Israel nicht wegen seiner Würdigkeit. Er macht ganz klar, dass sie schlimmer gesündigt haben als Sodom. Er erlöst sie, weil er sie liebt. Und diese Liebe ist, man kann es nicht anders sagen, skandalös, unverständlich und könnte einem regelrecht auf die Palme bringen, die Frommen. Aber wenn du selber liebesbedürftig bist, dann sagst du Amen, Halleluja, danke Herr. Israel hat nichts getan, außer zu versagen und wird aus Liebe komplett wiederhergestellt. Und da Gott gerecht ist, geht diese Liebe auch über zu Sodom und Samaria. Wir haben in den Psalmen gesehen, dass Gott an allen Nationen zum Heil handeln wird. Und hier muss jeder für sich selbst bitten, wie weit geht es, wie sehe ich das, wie kann ich Gottes Gnade erkennen und sehen. Die frohe Botschaft, das schöne Evangelium ist größer, als wir es uns in unseren kühnsten Träumen und Gedanken ausmalen können. Ich schließe diese Session mit einem Vers ab, der das so wunderbar ausdrückt, den Paulus geschrieben hat. Ist es Römer? Ah, das war nochmal, wo Jesus sagt, ich werde, wenn ich erhöht bin von der Erde, alle zu mir ziehen. Ist dieses Wort Hilkeo, schleifen, mit Gewalt ziehen. Da sind wir. Denn Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben, auf dass er sich aller erbarme. Welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unausforschlich seine Wege. Besser kann man es nicht formulieren. Es ist unbegreiflich. Es ist nicht auszuforschen. Denn wer hat des Herrn Sinn je erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm zuvor etwas gegeben, dass es ihm wieder vergolten werden müsste? Denn von ihm und durch ihn zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen. Wir werden morgen nach der ersten Session, in der zweiten Session eine Fragerunde haben. Da könnt ihr eure Fragen aufschreiben und dann können wir ein bisschen Laserschwert spielen. Amen. So, ich danke euch, ihr seid ein tolles Seminarpublikum. Es macht sehr viel Freude, mit euch zu arbeiten. Ich spüre so einfach so eine tolle Empathie und Spannung, die ist gesund und macht richtig Freude mit euch. Danke. Vater, ich bete jetzt, dass wir gesegnet sind auch noch, wo wir heute Abend vielleicht noch zusammensitzen, uns Gedanken machen. Lass uns dein Wort tiefer verstehen, kauen, Midrasch, es essen, es zerkauen. Und bitte öffne dein Wort neu für uns, Vater. Auch wenn manches ungewohnt ist, völlig neuartig, fremdartig, ja sogar ketzerisch manchmal klingt. Vater, was ist dein Wort? Und wir wollen uns immer wieder daran erinnern, Jesus, wie du missverstanden wurdest, oft von deinen eigenen Jüngern nicht mal verstanden wurdest. Wie du Dinge rausgehauen hast, wo man heute den Kopf schütteln würde, wenn du es heute machen würdest, dein Blut zu essen, dein Fleisch zu trinken, du hast nicht mal einen Bibelvers dafür gehabt. Jesus, danke, dass dein Wort größer ist als unser Verstand. Danke, dass es wahr ist, was Paulus sagt, wir schauen wie durch einen dunklen Spiegel, unser Erkenntnisstückwerk, unser Wissensstückwerk. Aber wenn du kommst, wird das Stückwerk aufhören. Und so bete ich auch, dass du uns hilfst, in diesem Spiegel, in diesem dunklen Erkennen, Licht zu bekommen, Licht von oben, Licht von deinem Geist und in der richtigen Weise geführt zu werden. Ich befehle dir dein Wort an, Vater, dass du es in der rechten Weise behandelst und an uns wirkst. Segne auch jetzt die Nachtruhe, wenn wir schlafen, und behüte und bewahre uns mit gutem, ruhigen Schlaf. In Jesu Namen. Amen. Amen.